Lieben, ein ganz, ganz herzliches Willkommen auch von mir, einen guten Morgen. Ich wünsche uns allen ein frohes, gesegnetes Pfingstfest. Und ich bin gespannt einfach, was der Herr weiter tun möchte. Wir haben das schon erlebt, jetzt sein Reden im Gottesdienst, seine Gegenwart im Lobpreis. Ich bin gespannt, was er heute Morgen weiterhin tun möchte, das uns bewegt. Weil ich glaube, das ist das, was wir brauchen, zutiefst brauchen. Eine ganz tiefe Begegnung, dieses Entzündetwerden durch den Heiligen Geist. Und ich freue mich sehr auf die Predigt und möchte zu Beginn ein Zitat vorlesen, beziehungsweise eine kurze Anekdote von einem Mann namens Søren Kierkegaard. Das war ein dänischer evangelischer Theologe und er beschrieb die Christenheit Mitte des 19. Jahrhunderts folgendermaßen. Er sagte, die Christen leben wie Gänse auf dem Hof. An jedem siebten Tag wird eine Parade abgehalten und der beredsamste Gänserich steht auf dem Zaun und schnattert über das Wunder der Gänse, erzählt von den Taten der Vorfahren, die einst zu fliegen wagten und lobt die Gnade und Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen Flügel und den Instinkt zum Fliegen gab. Die Gänse sind tief gerührt, senken in Ergriffenheit die Köpfe und loben die Predigt und den beredten Gänserich. Aber das ist auch alles. Eines tun sie nicht. Sie fliegen nicht. Sie gehen zu ihrem Mittagsmahl. Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Ich weiß nicht, ob ihr euch zufällig in dieser Anekdote wiederfindet. Naja, dass man einfach das Fliegen verlernt hat. Man ist schon so lange irgendwie dabei, aber die tiefen Gotteserfahrungen, die liegen schon ewig weit zurück. Wie aus anfänglicher Begeisterung im Glauben irgendwie so Tradition wird, dass einfach so gut wie keine Erwartungshaltung mehr da ist, dass Gott irgendetwas tun kann. Dass ich vom Gottesdienst nach Hause gehe und sage, ach, schön war es heute im Gottesdienst, aber das ist auch irgendwie alles, ja. Und die Theorie und die Praxis immer weiter auseinanderklafft. Also falls du das kennst, dann ist es, glaube ich, ein Stück weit vielleicht auch normal. Die Gründe sind sehr, sehr vielzählig. Aber deswegen, glaube ich, ist es gut, dass wir uns heute Morgen wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Denn wenn du die Orientierung verloren hast, ist es immer wieder gut, zu den Wurzeln, zu den Ursprüngen zurückzukehren. Und genau das wollen wir heute Morgen tun. Und wir befinden uns gedanklich in der Apostelgeschichte. Ich möchte zwei kurze Texte, einmal aus dem ersten und dann aus dem zweiten Kapitel mit euch lesen und dann darauf eingehen. Lad euch ein, wie immer mitzulesen. Es wäre mega genial, wenn ich hier auf dem Präsentations... Funktioniert nicht, dann nicht. Okay, dann vertraue ich darauf, dass es hier hinter mir angezeigt wird und ich nicht jedes Mal mich verrenken muss. Gut, Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Da heißt es, während 40 Tagen erschien er ihnen, also Jesus, immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorzeitig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Dann noch weiter Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Soweit zu den Texten heute Morgen. Das Pfingstfest war die Geburtsstunde der Kirche. Eine kleine Schar von Menschen, es waren 120 an der Zahl, die sich in Jerusalem versammelten, wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet, oder darf man sagen, sie wurden entzündet? Ja, darf man. Und dieser eine kleine Funke reichte aus, um diese Welt nach und nach zu verändern. Und ich habe mir die Frage gestellt, was vereinte diese 120 Menschen an diesem Tag? War es der gesellschaftliche Stand? Kam da die High Society Judäas und Galiläas zusammen? War es ihr besonders hoher Intellekt? Nein, das, was sie verband, war, sie glaubten, dass die Verheißung aus dem Propheten Joel, wir haben es heute Morgen schon gehört, eingangs des Gottesdienstes, nämlich, dass sich der Geist Gottes ausgießen wird auf alles Fleisch, auf alle Menschen, auf junge und alte Menschen, auf Männer und Frauen, auf besonders gebildete und ungebildete Leute, und dass diese Verheißung ihnen galt. Sie glaubten damals, dass das, was da jetzt geschehen wird, das gilt mir. Das war's. Mehr war da nicht. Versteht ihr das? So, sie sagen, wir gehen in den Raum, schließen den Raum ab, schlucken den Schlüssel runter, schmeißen ihn aus dem Fenster raus und wir gehen hier nicht weg, bis der Vater seine Verheißung erfüllt hat. Mehr ist da nicht. Da war eine ganz tiefe Erwartungshaltung da. Das, was dort steht, das gilt mir. Mehr war da nicht. Mehr ist da nicht. Also ich halte euch da nicht irgendwie noch einen Vers vor, dass die irgendwie noch 120 Klimmzüge vorher machen mussten, geistliche Klimmzüge, wie auch immer das aussehen mag. Sondern das Einzige, was sie verband, war eine tiefe Erwartungshaltung und ein Vertrauen darauf, dass das, was der Vater verheißt, dass es mir gilt. Das war's. Sie glaubten an diese eine kleine Sache, die so eine ungeheure Auswirkung auf ihr Leben haben sollte. Ich finde das so genial. Wisst ihr, es gibt nicht wenig christliche Autoren, die versucht haben, am Leben Jesu, der damals mit seinen Jüngern umherzog, ein Kirchenmodell zu schaffen. Aber ich glaube, das wahre und eigentliche Kirchenmodell erst an Pfingsten erkennbar wird. Warum ist das so? Weil mit dem Kommen des Geistes auch die Gaben kamen. Die Dienstgaben, Apostel, Lehrer, Propheten, Evangelisten, Hirten, aber auch die Geistesgaben. Der Geist der Prophetie, wir haben es gerade eben erlebt in der prophetischen Zeit, die Gabe der Heilung, Sprachengebet, die Gabe, Wunder zu wirken und so weiter. Ohne die Gaben ist eine Kirche und die Gemeinde denkbar. Aber eine neutestamentliche und geisterfüllte Gemeinde ist ohne die Gaben völlig undenkbar. Und leider gibt es hierzulande beides. Aber das Kennzeichen für eine neutestamentliche Gemeinde nach der Apostelgeschichte ist, dass sie eine geisterfüllte Gemeinde ist. Und dass in dieser Gemeinde auch übernatürliche Dinge geschehen. Dinge, die nicht immer kalkulierbar sind, die nicht berechenbar sind. Dinge, die außerhalb dessen liegen, was wir mit unserem Verstand, das heißt rational, nachvollziehen können. Die Kirche, die an Pfingsten zur Welt kam, sie ist eine kraftvolle Kirche, eine dynamische Kirche, eine vitale Kirche, eine ausstrahlende Kirche. Und jeder, der sich dieser Kirche aussetzt, der wird mit dem Heiligen Geist erfüllt, er wird befähigt, er wird innerlich bewegt. Das ist zumindest die Idee dahinter gewesen. Nochmal, eine neutestamentliche Gemeinde ist nach der Apostelgeschichte des Evangelisten Lukas eine geisterfüllte Gemeinde. Und das kann eine Verheißung und eine Drohung zugleich sein. Eine Verheißung für denjenigen, der spürt und innerlich merkt, da gibt es mehr. Das ganze Land des Glaubens, ich habe da nicht mal einen Millimeter davon eingenommen. Es heißt, so sagt Paulus, der Geist Gottes erforscht die Tiefen Gottes und er möchte uns dort mit hineinnehmen, dass wir immer tiefer in die Gegenwart des Vaters kommen, sein Herz erforschen. Das ist eine Verheißung und eine Drohung für denjenigen, der im Glauben sitzen geblieben ist. Der sagt, oh, das habe ich alle schon gehört, gell? Für mich gibt es da nichts mehr Neues. Ja, wenn du das glaubst, dann möchte ich dir sagen, dann ist das auch so. Wenn du glaubst, dass du schon alles gehört hast, dann hast du tatsächlich auch schon alles gehört. Aber wer es mit dem Heiligen Geist zu tun bekommt, ich habe es gerade eben gesagt, bekommt es auch immer mit dem Unberechenbaren zu tun, mit dem Unkalkulierbaren und dem, was durcheinander wirbelt. Aber auch dem, was gesund macht, mit dem, was heilt, was wiederherstellt und was ganz, ganz tiefen Frieden bringt. Und ich möchte mit euch heute Morgen drei Punkte aus dem Pfingstereignis teilen, die mir persönlich wichtig geworden sind. Drei Punkte aus diesem Pfingstereignis. Und der erste Punkt ist das Warten. Wartet, lautet die Aufforderung Jesu an seine Jünger. Und da heißt es, Apostelgeschichte 1 bis 4, einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Jesus sagt also zu seinen Jüngern, wartet, marschiert nicht gleich los, richtet euch nicht gleich auf die Leute da draußen aus, sondern wartet. Und aus meiner Sicht ist das seltsam. Warum? Denn alles Entscheidende war doch schon längst vollbracht. Drei Gründe, warum dieses Wartet, diese Aufforderung seltsam ist. Der erste Grund ist, die Lehre, die war doch schon da. Jesus, das lesen wir im Wort, hat in einem mehrjährigen Verkündigungsprozess den Jüngern alles weitergegeben, was er von seinem himmlischen Vater empfangen hatte. Und trotzdem sagt Jesus, wartet. Seltsam. Warum? Der zweite Grund, warum das seltsam ist, die vollkommene Erlösung, die war doch schon vollbracht. Das Pfingstfest kann dem Erlösungswerk Jesu auf Golgatha in keinster Weise irgendetwas hinzufügen. Und trotzdem sagt Jesus, wartet, lauft nicht gleich los. Seltsam. Warum? Der dritte Grund, warum das seltsam ist, der Auftrag, der Missionsbefehl war doch schon ausgesprochen. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Lehret sie an alles zu halten, alles, was ich euch weitergegeben habe. Also das ist seltsam. Also erstmal, der Auftrag war da. Die vollkommene Erlösung war vollbracht. Die Lehre war da und trotzdem sagt Jesus, wartet. Warum? Weil alles Entscheidende eben noch nicht da war. Und das war die Kraft. Die Frage nach der Kraft. Die Frage, aus welcher Kraft all die Dinge, die Jesus lehrte, vom Kopf ins Herz rutschen. Die Bibel nennt das Offenbarung. Dass mir Dinge, die rational nachvollziehbar, einigermaßen nachvollziehbar sind, dass diese beginnen, dann ins Herz zu rutschen, dass ich beginne, mit dem Herzen zu sehen. Und das ist die Frage, aus welcher Kraft soll das geschehen? Es war die Frage, aus welcher Kraft die Erlösung Jesu mit meinem Leben, mit meinem Inneren in Verbindung kommt. Versteht ihr, wie das Kreuz, das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, das muss mit meinem Innersten, mit meinem Unfrieden hier im Herzen in Verbindung kommen. Und das ist die Frage, aus welcher Kraft kommt das miteinander in Verbindung? Dass ich verstehe, was es bedeutet, dass Christus mir am Kreuz all meine Schuld vergeben hat. Dass ich verstehe, da wo vorher Anklage und Verdammung war, dass da auf einmal jetzt Freispruch ist. Und das ist ein innerlicher Prozess. Und der Heilige Geist bringt dieses Erlösungswerk Jesu mit meinem Innersten in Verbindung. Das muss spürbar sein, das muss irgendwie erfahrbar sein. Ich kann mich erinnern, als ich damals Christ geworden bin, habe ich so im ersten halben Jahr, dreiviertel Jahr immer ganz stark mit so Gedanken zu kämpfen gehabt, ich tue für Gott nicht genug, ich mache immer zu wenig. Ich habe gern in der Bibel gelesen, aber irgendwann war das für mich so eine Enge, dass ich, wenn ich zum Beispiel am Freitagabend einen Videoabend machen wollte, dann immer dachte oder der Gedanke kam, naja, du kannst ja auch beten oder du kannst Bibel lesen. Und der Gedanke ist ja an sich gesehen nicht schlecht. Aber du kannst dich damit verrückt machen, wenn du halt immer ein schlechtes Gewissen hast, wenn du dann eben doch nicht in der Bibel liest und stattdessen Fernsehen guckst. Wisst ihr, was ich meine? Und daraus entstand immer so ein subtiles Schuldbewusstsein. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich tue zu wenig für Gott. Und es kann so latent, immer so subtil ins Leben hineinwirken. Und ich habe immer so ein ständiges schlechtes Gewissen gehabt. Gott, ich tue zu wenig für dich. Und es ist schrecklich, wenn ich immer das Gefühl habe, ich bin im Mangel, immer aus dem Mangel heraus lebe, ich bin nicht gut genug, ich mache es anderen nicht gut genug, vor allen Dingen auch mein Gott nicht gut genug. Und ich bin mit diesem subtilen Schuldgefühl, das weiß ich noch, auf ein Seminar gefahren nach Wetzlar, da war damals der Wolfram Kopfermann da, da habe ich Eva kennengelernt auf diesem Seminar. Und Wolfram Kopfermann hat ganz am Anfang, Freitagabend ging das Seminar los, eine Frage gestellt. Und diese eine Frage war zutiefst auch eine Antwort. Und er hat diese Frage gestellt, kannst du glauben, dass Christus dir am Kreuz all deine Schuld vollkommen vergeben hat? Und diese Frage war zugleich eine tiefste Offenbarung Gottes, dass ich verstanden habe, ja, du hast mir all meine Schuld vergeben. Und das bedeutet Offenbarung. Ich habe das vorher gewusst, verstandesmäßig. Und trotzdem haben Schuldgefühle mein Leben als Christ geplagt. Aber in dem Moment, wenn Offenbarung stattfindet, dann rutscht Verstandeswissen tief ins Herz und es stellt sich Vergebung meiner Schuld ein. Versteht ihr das? Dieses Kreuz muss in Verbindung kommen mit meinem Leben und es kommt in Verbindung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die Frage nach der Kraft. Ich möchte noch ein Beispiel, ich verändere ein bisschen die Predigt heute, es kam jetzt einfach ganz spontan. Ein anderes Beispiel, als ich damals in Furtwangen Pastor war, kam eine Frau zum Glauben, sie war circa 60 Jahre alt und sie wollte sich taufen lassen. Und ich bin zu ihr nach Hause gekommen und wir haben ein Taufvorbereitungsgespräch geführt und ich habe ihr einfach dieses Geschenk der Buße, der Umkehr erklärt, warum das so wichtig ist. Das Buße bedeutet, ich gehe zurück nach Hause zu meinem himmlischen Vater. Buße bedeutet, ich kann umdrehen. So, ich kann zu meinem himmlischen Vater laufen. Und sie hat Tränen in den Augen und sagt zu mir, weißt du, Kevin, ich muss dir was sagen, vor 40 Jahren, da war ich 20 Jahre alt, da haben mein Mann und ich oder mein Freund damals ein Kind abtreiben lassen. Ich war schwanger und ich habe es in den ersten 3 Monaten das Kind abtreiben lassen. Und seitdem stehe ich jeden Morgen auf und habe dieses tiefe Schuldempfinden. Ich habe jeden Morgen so ein schlechtes Gewissen. Und ich brauche dann erstmal eine Zeit lang, um mich davon zu erholen. 40 Jahre lang so ein tiefes Schuldbewusstsein für das, was sie getan hat. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du was, für Gott kein Problem. Wir können so gemeinsam einfach Jesus bitten, dass er dir deine Schuld vergibt. Und wir haben gemeinsam gebetet. Es war eine tiefe Erfahrung auch für die Frau. Es sind viele Tränen geflossen. Aber wisst ihr, 3 Tage später war eine Veranstaltung in der Gemeinde und sie kam zu mir mit Tränen in den Augen und sagt zu mir, kannst du dich erinnern, dass wir vor 3 Tagen gebetet haben? Sagt, seitdem ist dieses Schuldbewusstsein völlig weg. Gott hat mir das genommen. Warum? Weil das Kreuz, die Vergebung Jesu, in meinem Innersten, mit meinem Herzen in Berührung kam. Und es kommt durch die Kraft des Heiligen Geistes in Berührung. Versteht ihr das? Das ist so wichtig, dass wir von traditionellem Christentum hinkommen zu Menschen, die immer tiefere Erfahrungen des Glaubens machen. Und das hat etwas zutiefst mit meinem Inneren zu tun. Friede mit Gott stellt sich immer dann ein, wenn das Kreuz Jesu mit meinem Inneren in Berührung kommt. Und genau das bewirkt der Geist Gottes in mir. Habt ihr gewusst, wenn Paulus, der Apostel Paulus, vom Geist Gottes spricht, was er damit meint? Wenn Paulus vom Heiligen Geist redet, geht es für ihn immer um die wirksame Gegenwart von Vater und Sohn in mir. Darf ich das nochmal wiederholen? Wenn Paulus vom Heiligen Geist spricht, meint er, Vater und Sohn sind in mir in Aktion und der gekreuzigte Christus ist in mir in Aktion. Und das muss nochmal in Berührung kommen mit meinem Inneren. Und ich finde das so stark, all diese Fragen wurden an Pfingsten beantwortet. Wie kommt das, was damals am Kreuz geschehen ist, mit meinem Leben, mit meinem Inneren in Berührung? Wie oft sind wir schon in unserem Leben losgerannt und haben versucht, uns selbst und die Welt zu retten und haben doch ganz gegenteilige Erfahrungen gemacht, dass wir auf die Nase geflogen sind. Warum? Weil wir nicht warten konnten, weil wir zu schnell losgerannt sind. Und ich glaube, dass es ein tiefes geistliches Geheimnis ist, dieses Warten, zu spüren, wann ist die Zeit, wann möchte der Heilige Geist, wann möchte Gott mich durch seinen Geist befähigen für das oder für jenes, was auch immer ist. Also der erste Punkt, ein tiefes Geheimnis, es war dieses Wartet, lauft nicht gleich los, obwohl schon alles da ist. Der zweite Punkt ist, der Heilige Geist bewirkt die Gesetzmäßigkeit des neuen Seins in mir. Was meine ich damit? Das neue Leben in Jesus hat eine Gesetzmäßigkeit in sich. Paulus beschreibt es als das Gesetz des Geistes. Und es beschreibt er in Römer 8, Kapitel 8, Vers 1. das neue Leben in Christus Jesus, sagt er so folgendermaßen: Es gibt es also keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Was meint Paulus mit dem Gesetz des Geistes? Schaut mal, alles Leben drückt sich in einer bestimmten Gesetzmäßigkeit oder einer ihm bestimmten Art aus. Ich habe das Beispiel schon mal gebracht. Wir sehen eine Gesetzmäßigkeit in der Tierwelt in Form von Instinkten, Tierinstinkten. Eine Katze muss ich nicht sagen, dass sie die Maus fangen soll, es sei denn, irgendwas stimmt nicht mit ihr. Sondern da ist eine Gesetzmäßigkeit, eben dieser Jagdinstinkt in diesen Tieren, dass sie natürlich anfangen, die Maus zu fangen, ohne dass ich sie darauf hinweisen muss. Wir merken das bei Kindern, beim Wachstum bei Kindern, bei der Entfaltung, dass ich dem Baby nicht irgendwann sagen muss, circa mit einem halben Jahr, jetzt fang dich mal an zu drehen, auf dem Rücken und wieder zurück auf den Bauch, sondern das Baby macht es irgendwie von ganz alleine. Ich muss dem Baby nicht sagen, dass es irgendwann sich hochziehen muss an der Tischkante oder irgendwann, sondern das Kind macht es von alleine. Es fängt von alleine an zu laufen. Da ist also eine Gesetzmäßigkeit in diesen Kindern, dass sie befähigt, eben genau diese Dinge zu tun, ohne dass man sie auffordern muss. Was ist jetzt das Gesetz des Geistes? Es wird wunderbar beschrieben im Johannesevangelium. Dort finden wir den unmöglichsten Imperativ in der ganzen Bibel. Ein Imperativ ist eine Befehlsaussage, eine Aufforderung. Peter, das sollst du tun. Und die unmöglichste Aufforderung finden wir in der Geschichte der Auferweckung des Lazarus. Da steht eben Christus vor dem Grab und befiehlt: Lazarus, steh auf. Wenn das Worte eines Menschen wären, dann wäre das zynisch, oder? Einem Menschen, der schon 4 Tage tot ist, der schon anfängt zu verwesen, zu sagen, steh auf, das wäre zynisch. Zu einem depressiv Kranken zu gehen, ihm die Bettdecke vom Kopf zu reißen und zu sagen, reiß dich zusammen, werd wieder gesund, das wäre zynisch, oder? Zum Alkoholkranken zu gehen, ihm zu sagen, die Flasche aus der Hand zu reißen und auch zu sagen, reiß dich zusammen, es trinkt nicht mehr, auch das wäre zynisch, wenn es Worte von Menschen wären. Wir müssen aber immer wieder realisieren, wer hier spricht. Und hier spricht Gott selbst, der diese ganze Welt geschaffen hat, steh auf. Und was passiert? Lazarus stand auf und kam heraus. Wenn Gott spricht, gibt er gleichzeitig all die Kraft, all das umzusetzen, was er von uns fordert. Das ist das Gesetz des Geistes und in der Bibel Stereotyp. Als Gott damals sprach, es werde Licht, was passierte? Es ward Licht. Als er sagte, Erde und Wasser sollen sich trennen, was passierte? Erde und Wasser trennten sich. Merkt ihr was? Das Gesetz des Geistes nach Paulus ist, wenn Gott spricht, gibt er gleichzeitig uns all die Kraft, das umzusetzen, was er von uns fordert. Und wenn ich diese Gesetzmäßigkeit des Geistes tiefer verinnerlicht habe, wenn sie Gott mir durch seinen Geist tiefer offenbart, dann wird jede Aufforderung, jeder Imperativ in der Bibel nicht ein Grund zur Sorge, mich fragen, oh Mann, wie mache ich das, wie setze ich das um, sondern vielmehr ein Grund zur Neugierde. Weil die Fragestellung sich verändert. Vorher war die Frage, wie soll ich das realisieren? Wie muss ich das umsetzen? Die neue Frage mit dem Geist ist die Frage, Herr, wie wollen wir gemeinsam, du in mir und ich in dir, wie wollen wir gemeinsam das umsetzen? Das bewirkt das Gesetz des Geistes. Und unsere Aufgabe seit Pfingsten ist es, uns dem Heiligen Geist anzuvertrauen. Und dass wir seinen Impulsen in unserem Leben Raum geben, die er unaufhörlich sendet, weil sich der Heilige Geist bemerkbar macht. In mir lebt kein Dogma. Es ist kein Dogma, das in mir lebt, sondern in mir lebt der Heilige Geist. In mir lebt keine Theorie, die ich erst zur Praxis machen müsste, sondern in mir lebt der Heilige Geist. Und in mir lebt auch kein Programm, das ich erst umsetzen müsste, sondern in mir lebt der Heilige Geist. Und in mir leben nicht meine Vorsätze, die ich selber realisieren muss, sondern in mir lebt der Heilige Geist. Gott selbst wohnt durch seinen Geist in mir, um das zu tun, was nur er alleine tun kann, nämlich mir ein Leben zu schenken, das ihm Freude bereitet. Dazu bin ich da, ein Leben zu leben, an das Gott Freude hat. Nicht, dass du Freude hast in erster Linie. Es geht darum, dass Gott in dem, was er durch mich tut, Freude hat. Und unsere Aufgabe ist es auch nicht, dem Heiligen Geist aufzuhelfen, weil es alleine nicht schafft. Ach du armer Heiliger Geist, warte mal, ich helfe noch ein bisschen nach. 80% deiner Kraft und 20% meiner Kraft. So kriegen wir das hin. So funktioniert es nicht. Sondern nochmal, unsere Aufgabe ist es, ihm Raum zu geben, dass er sein Werk tun kann. Und wo wir doch letzten Sonntag bei den Gewohnheiten waren, ich finde das eine schöne Gewohnheit. Dem Heiligen Geist immer mehr Raum zu geben, und Raum gebe ich ihm, indem ich ihn in allen möglichen Situationen meines Lebens, indem ich ihn einlade. Wenn ich ein schwieriges Gespräch mit meinem Chef habe, dass ich kurz im Stillen bete, Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du mir da drin begegnest. In jeder Situation, ob das im Alltag ist, in der Familie ist, bevor ich mich anfange, mit meiner Frau zu streiten, dass ich ganz kurz anfänglich sage, Heiliger Geist, du siehst es einfach wieder gerade im Fall mein Stolz, du siehst meine Dickköpfigkeit, ich lade dich ein und so weiter. Das ist eine Gewohnheit, ihm immer mehr Raum zu geben, dass er auch sein Werk, wie gesagt, in mir tun kann. Und ich glaube, dass der Heilige Geist eben genau die Arbeit tun möchte, die manche Christen schon jahrelang selber erledigt haben und immer wieder dabei kläglich gescheitert sind. Wisst ihr, als Christen sind wir keine Fahrradfahrer, sondern Autofahrer. Das Fahrradfahren lebt davon, dass man in die Pedale steigt und richtig Gas gibt, oder? Das Autofahren lebt davon, dass ich weiß, in mir ist ein Motor, der treibt mich an. Und ich finde es ein großer Unterschied, ob wir versuchen, diese geistliche Arbeit selber zu tun oder ob wir den Heiligen Geist diese Arbeit in uns tun lassen, uns verwandeln lassen, uns umgestalten lassen. Und der dritte und letzte Punkt, das Geheimnis des Freimutes. Das, was am Pfingsten passiert ist, was freigesetzt wurde, ist Freimütigkeit. Ich weiß nicht, ob du dich mal näher mit der Apostelgeschichte befasst hast. Es gibt eine bevorzugte Wirkungsweise des Heiligen Geistes, die in der, könnte man sagen, Apostelgeschichte ein ganz wesentlicher Schlüssel ist. Und es gibt nämlich einen Schlüsselbegriff in der Apostelgeschichte, und zwar ist es die Parrhesia im Griechischen, was so viel heißt wie Freimut. Und in der Antike bezeichnet die Parrhesia die Redefreiheit des Menschen. Nochmal, an Pfingsten ging es, wie gerade eben gesagt, nicht in erster Linie um die Lehre. Es ging nicht um die Erlösung, es ging nicht um die Frage, sondern an Pfingsten sollte die Kraft kommen, um was zu tun? Freimütig das Evangelium zu verkündigen, ohne Anstrengung und ohne dabei zu verkrampfen. Darf ich das anders formulieren und noch ein bisschen schärfer? Der einzige Grund, warum der Heilige Geist ausgegossen wurde, ist, damit wir Zeuge Jesu Christi sind. Es gibt keinen anderen Grund. Und auf dem Weg legt Gott uns seine Gaben in unsere Werkzeugkiste. Aber diese Werkzeuge dienen dazu, Zeuge zu sein in dieser Welt. Und wir konzentrieren uns immer auf die Werkzeuge. Wir konzentrieren uns auf tiefere Geisterfahrung. Wir konzentrieren uns auf die Gaben und immer auf die Gaben und immer um Beifallprodukte. Aber all diese Gaben sind Beifallprodukte, wenn wir den Auftrag Jesu ausführen. Deswegen ein Tipp. Wenn dir an Kraft mangelt und wenn du dich nach tieferen Geisterfahrungen sehnst, geh doch heute Mittag mal bitte zu deinem Nachbarn in Klingel und lade ihn doch zum Essen ein. Und erzähl ihm irgendwann bei Gelegenheit mal vom Evangelium. Wenn dir wirklich an Kraft mangelt, dann komm bitte in den ursprünglichen Gedanken, diese Idee wieder zurück, warum du überhaupt in dem Heiligen Geist ausgerüstet worden bist, nämlich Zeuge zu sein. Und dieses Geheimnis der Freimütigkeit durchzieht sich durch die ganze Apostelgeschichte. Wir lesen bei Petrus, bei seiner berühmten Pfingstpredigt. Er sagt, Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Petrus war damals total entzündet, er war total entfesselt. Zwei Kapitel später, Kapitel 4, Vers 13, war Petrus vor dem Hohen Rat. Und da heißt es, als sie den Freimut des Petrus und des Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und einfache Leute waren, wunderten sie sich. Sie erkannten sie als Jünger Jesu. Sie verprügelten sie und geboten ihnen, nicht nochmal das Evangelium zu erzählen. Und ich finde es eine ganz interessante Anekdote, dieses Bild. Warum? Denn Petrus stand ja schon mal vor dem Hohen Rat. Nicht er selber, sondern Jesus. Er stand daneben am Kohlenfeuer. Und wie sah seine Reaktion, als damals die Menschen ihn darauf hinwiesen, dass er ein Jünger Jesu war? Seine Reaktion war, nee, ich kenne den nicht. Er verleugnet Jesu. Da war tiefe Angst in seinem Herzen. Jetzt steht er wieder ein paar Monate später vor dem Hohen Rat. Und wie reagiert er jetzt? Er sagt, Leute, ihr könnt mich 5-mal verprügeln, aber ich kann nicht anders, als das Evangelium zu erzählen. Warum? Weil da eine Kraft in mir ist. Und der Heilige Geist, der will raus aus uns. Den können wir nicht eingesperrt lassen. Der will raus. Und die Bewegung ist immer nach draußen, Menschen die Botschaft weiterzugeben. Ich weiß nicht, ob ihr da mit mir irgendwie innerlich übereinkommt und sagt, ja, da könnte schon was dran sein. Nochmal, die Freimütigkeit ist die bevorzugte Wirkungsweise des Heiligen Geistes. Und Freimut tritt immer an die Stelle, wo zuvor Menschenfurcht und Angst war. Und es gibt vielleicht Leute, die sagen, naja, vielleicht gehörst du auch dazu, ich bin nicht so jemand, der so seinen Glauben an die große Glocke hängt. Die Leute sollen an meinem Leben erkennen, dass es Jesus gibt. Also mal ganz ehrlich, hast du mal jemanden kennengelernt, der so heilig ist, dass die Leute ihn mit Jesus verwechseln? Ich persönlich nicht. Wisst ihr, wenn wir den Leuten nicht erzählen, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten, dann wird kein Mensch zum Glauben kommen. Die Botschaft, die muss raus. Weil es könnte ein Missverständnis aufkommen. Die Leute könnten denken, wow, dass es noch so tolle, moralisch einwandfreie Leben der Menschen gibt. Versteht ihr das? Also die Botschaft muss raus. Und das Schönste ist zu wissen, Heiliger Geist, du möchtest in mir raus. Du möchtest das weitergeben. Und so möchte ich uns mit einer der letzten Gedanken für die Predigt ein bisschen herausfordern. Wenn wir die Apostelgeschichte jetzt hier zum Vorbild nehmen, ist das Zeichen für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht das Sprachengebet, sondern ob wir Zeuge Jesu Christi sind. Ob Gott durch uns wirken darf, ob Gott durch uns Menschen rettet, sie heilt und befreit. Das ist das Erkennungszeichen. Ob du Zeuge Jesu Christi bist und von der Hoffnung, die in dir ist, dass du das weitergibst. Kurz gesagt, wenn ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin und das Evangelium verkündige, wird mein Umfeld in das Kraftfeld des Geistes versetzt. Wenn du aber schweigst, passiert nichts. Da passiert gar nichts. Und so lautet die Botschaft in der Apostelgeschichte: Eine Gemeinde, die sich vom Heiligen Geist aussetzt, dem Heiligen Geist aussetzt, wird eine dynamische, eine kraftvolle Gemeinde sein, eine vitale Gemeinde, die mit Zeichen und Wundern begleitet wird. Sie wird eine Gemeinde sein, die mit aller Freimütigkeit das Evangelium von Jesus Christus wiedergibt und erzählt. Und ihr Lieben, ich habe da eine ganz starke Sehnsucht danach. Und ich habe spätestens mit dem Seminar, als das Ehepaar Frank da war aus Mainz, ganz tief wieder gewusst, Kevin, du hast was aus den Augen verloren. Du hast was aus den Augen verloren. Wann war es das letzte Mal, wann du jemandem das Evangelium verkündet hast? Ob es beim Einkaufen ist? Wo lebst du Beziehungen zu Nichtchristen? Wo findet es in deinem Leben statt? Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es hat lange nicht mehr stattgefunden. Es war mal viel stärker zu einer anderen Zeit. Aber wenn ich mich mit der Apostelgeschichte befasse und damit, warum der Heilige Geist gegeben worden ist, dann ist es das, dass die Botschaft raus muss. Und ihr Lieben, ratet mal, mit wem er das tun möchte. Natürlich mit uns. Also wir sind die Sprachrohre Gottes. Und wir haben uns auch im Ältestenkreis einfach auch überlegt, Mensch, wie möchten wir uns da oder die Gemeinde wieder zu diesem ursprünglichen Grund zurückführen. Ich glaube, dass unser Auftrag das ist, dass wir uns daran erinnern, dass wir diese Botschaft weitergeben. Und wir können das ganz, ganz einfach tun. Nicht indem wir samstags jetzt nach Ulm gehen, auf eine Sprudelkiste steigen und das Evangelium verkünden. Wer Lust hat, können wir auch gerne mal machen. Aber ich glaube, da würden sich die meisten von uns heute Morgen ausklinken. Es beginnt ganz, ganz einfach, indem ich anfange, für Menschen zu beten. Und es kommt jetzt zu einer Karte, die auf euren Plätzen war. Ich weiß nicht, ob ihr sie noch habt oder mittlerweile habt verschwinden lassen. Und zwar ist es eine ganz, ganz tolle Möglichkeit mit so einer Karte. Und auf dieser Karte kannst du dir auf der linken Seite, sind drei freie Felder. Und dort kannst du drei Menschen eintragen, für die du ab heute jeden Tag beten wirst. Dass Gott dir Möglichkeiten schenkt, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht ist es ein Nachbar, vielleicht ein Arbeitskollege, vielleicht irgendein Mensch in deinem Verein oder sonst irgendein Menschen, den du kennst. Frag doch Gott mal ganz ehrlich her, für wen darf ich beten? Für wen soll ich beten? Und soll ich euch ganz ehrlich was sagen, als ich vor ein paar Wochen die Karte ausgefüllt habe, ich wusste nicht, wen ich erstmal draufschreiben soll. Ist es nicht crazy? Ich bin Pastor. Ich verkündige das Evangelium, ich gebe es weiter, aber an Christen, und es ist toll, ihr seid ein tolles Publikum. Aber ist es das, wozu ich eigentlich berufen bin? Ja, natürlich auch. Aber ich will es auch weitergeben an andere Leute. Und ich habe erst mal überlegen müssen, wen schreibe ich denn da auf? Und habe gebetet, und dann habe ich irgendwie so 3 Leute gerade zusammengekriegt, aber es war eher so zusammengeschustert. Und ich möchte dich ermutigen, wir werden uns gleich eine Zeit nehmen, wo wir noch ein Lied einspielen lassen. Und ich möchte dich ermutigen, diesen ersten Reflex, Herr, gimme, my name is Jimmy, das sind so Jimmys, dieses Verhalten, ne? ich will von dir, sondern dass wir diesen Impuls unterdrücken und erstmal fragen, Herr, wen willst du durch mich befreien, retten, ansprechen? Das ist eine andere Richtung, die erstmal zu den anderen geht und weg von uns. Und auch wenn dir niemand einfällt, wenn du niemanden aufschreibst, hey, dann schreib trotzdem jemanden rein. Ich finde, nur weil du dir niemand einfällt, diese Karte leer zu lassen, für niemanden zu beten, das ist zu wenig. Nimm ein Telefonbuch, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt, ja. Schlag irgendwie das Telefonbuch auf, einen Finger irgendwo drauf und das 3-mal und trag die Leute ein und fang an, für die zu beten, auch wenn du sie nicht kennst. Also besser, ich bete für Leute, die ich nicht kenne, anstatt ich für niemanden bete, oder? Würde ich sagen. So, und ich möchte uns ermutigen, dass wir als Gemeinde wieder uns neu aufmachen, in diesen Prozess Menschen zu jüngern, Menschen zum Glauben zu führen. Wir möchten starten nächsten Januar mit dem Alpha-Kurs. Und bis dorthin werdet ihr diese Karte noch öfter sehen. Wir werden uns euch öfters auf die Nerven damit geben, weil wir ein tiefes Verlangen spüren in unserem Herzen, dass wir einfach auch zu diesem Auftrag wieder mehr zurückkehren. Ich weiß, dass viele von euch persönlich evangelisieren und das leben. Aber damit meine ich als Programm, dass wir als Gemeinde ein Programm wieder etablieren in unserer Gemeinde, dass wir wissen, wir wollen Menschen in unserer Gemeinde haben, die Jesus nicht kennen. Und wir möchten das Evangelium weitergeben, weil wir glauben, dass diese Botschaft die beste Botschaft dieser Welt ist. Glaubt ihr das auch? Und so möchte ich uns Mut machen, dass wir uns darauf einlassen, was der Geist durch uns tun möchte. Nicht wieder fragen, was muss ich jetzt tun, was muss ich jetzt schreiben, sondern Herr, wie wollen wir, du in mir und ich in dir, wie wollen wir gemeinsam diese Karte ausfüllen und dann die Hoffnung weitergeben. Und noch bevor wir das machen, ganz praktisch, auf der Rückseite befindet sich ein QR-Code. Für Leute, die das wissen, was da zu tun ist, das kann man scannen. Und dann werden von einem Mann namens Bastian Decker, ein ganz bekannter Evangelist in Deutschland, 2 Videos gezeigt, die ganz konkret erklären, wie du Beziehungen zu Nichtchristen aufbauen kannst oder wie du das Evangelium von Jesus weitergeben kannst. Da möchte ich ermuten, da einfach mal reinzuschauen und da einfach mal dem nachzugehen. Und jetzt wollen wir einfach nochmal die Predigt, aber auch diese Karte hier ausfüllen, wollen es einfach nochmal die Zeit geben, dass wir das reflektieren. Wir werden das Video einfach einspielen lassen. Danach wird Xenia dann auf die Bühne kommen. Und ich möchte noch beten. Und ihr Lieben, dass es einfach gut ist für die Bewegung, bitte ich euch einfach auch dazu aufzustehen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast, sondern uns den Tröster, den Beistand gegeben hast. Das ist der Heilige Geist. Und Geist Gottes, du bist gekommen, um uns auszurüsten. Und diese ganze Welt des Glaubens, die Gaben, diese Vielfalt, das ist ein großes Geschenk, dich in unserem Leben zu haben und zu wissen, dass du uns gebrauchst. Herr, du lebst in uns. Und du bist derjenige, der aus deiner Kraft auch all das wirksam werden lässt, Realität werden lässt, was wir im Wort Gottes über uns lesen. Und wir danken dir, dass du uns befähigt hast, Diener des neuen Bundes zu sein, nicht mehr diesem Gesetz des Buchstabens nachzugehen, sondern du hast uns befähigt, die zu sein, die wir sein wollen. Und ich bitte dich, dass du uns tiefer in dieses Glaubensgeheimnis hineinführst. Herr, ich bete, dass du tiefere Offenbarung ausgießt über uns als Gemeinde, wer wir als Gemeinde in dir sind. Ich bete, dass du tiefere Offenbarung freisetzt über diesen Auftrag, den wir haben, nämlich rauszugehen in diese Welt, um Zeugen zu sein, um das Evangelium von dir, Jesus, weiterzugeben. Und ich bitte dich, dass du uns das spüren lässt. Ich bitte dich, dass du uns in dieser Zeit, die wir uns jetzt nehmen gemeinsam, uns einfach auch zeigst, wen wir dort eintragen können. Und vielleicht sind es nicht 3 Personen, Herr, vielleicht ist es nur eine Person, die du uns zeigst, für die wir anfangen zu beten. Und so danke ich dir, Herr, für das, was vor uns liegt. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Kraft, für die Krafterfüllung und dass du uns befähigst, das Evangelium in diese Welt hinauszutragen. Amen.